wie jetzt auf ihrem sanierten Turm, aber auch die ganze Welt, auf der das Kreuz steht. Ja, Sie kennen das alle und haben es gesehen. Draußen ein Halbrund mit 7 Fenstern, ein nochmal runder Chor, ungewöhnlich für Kirchen, die nach dem Krieg entstanden sind. Ich kenne eigentlich von dieser Zeit her nur Kirchen, die so einen geraden Chorabschluss haben, also Bad Peterstal im Renchtal, Seelbach im Schuttertal, Hausach, viel früher entstanden, 1904 die evangelische Kirche, auch ein gerader Abschluss. Wolfach die evangelische Kirche, ein gerader Abschluss, Ende des 19. Jahrhunderts. Also hier, unter einfachen Verhältnissen von nur 200 Leuten, wenn man die Zahlen, die Sie genannt haben, wo die Vergrößerungen nötig waren, vergleicht, 200 evangelische, besonders aus Pommern und Ostpreußen gekommen, wurde 55 hier angefangen zu bauen und dann am 4. Dezember 56 hier eingeweiht. Und wir kommen gleich vorbei an einem Grundstein, den können Sie sich selber anschauen. Das hier ist der Altar der evangelischen Kirche in Gutach. Und derselbe Künstler, dessen Namen ich jetzt nicht mehr gefunden habe, hat dort in der Mitte ein Zeichen nach dem Krieg für ein Sonnwendzeichen hier eingesetzt. Alpha und Omega als die Buchstaben des ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabetes, Anfang und Ende. Und dann eine Rune, die dafür steht, wohl für den Anfang und das Ende des Lebens, die dann auch auf Grabsteinen war, als man in der Nazi-Zeit die christlichen Zeichen des Sterns für Geburtsjahr und des Kreuzes für das Todesjahr vermeiden wollte. Wir haben mit der Frau Hauer dann 2018 auch gemeldet, ob das jetzt arg heidnisch ist und so weiter. Dieser Grundstein hier, 2 Runen, die hier noch drauf sind, verstehe ich nicht. Unten drunter ist die Jahreszahl. Ich glaube, dass die Leute einfach, aber das weiß ich nicht so genau, das wissen die Historiker hier besser, relativ sorglos damit umgegangen sind und gesagt haben, das ist Anfang und Ende und das ist schön und das ist noch ein bisschen vielgestaltiger. So weit.
Das war ja nicht lange her, mit der Zweiten Weltkrieg.
Nein, war nicht lange her. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt bewusst ein heidnisches Signal da setzen wollten. Ja, gehen wir rein. Ich glaube, Sie wollen ja irgendwann auch Kaffee trinken.
Tee.
Saft.
Ja.
Stimmt.
Ich glaube, dass die auch keine großartige Stimme gibt, gell?
Ja, Kirche-Spaziergang soll in die Kirche stehen. Aber trotzdem hat man noch eine Möglichkeit. Genau. Jetzt weiß ich hier, ich stehe. Ja.
Mhm. Die Grundsteinplatte ist ja. Wieder.
Ah ja.
Wenn wir erstmal soweit es Ihnen möglich ist, dass wir nochmal nach vorne schauen zusammen. Wenn wir kurz mal, und dann gehen wir nachher nach vorne und drehen uns rum und dann sehen wir das andere. Wenn wir da nochmal kurz hier reinkommen und dieses Gefühl hier haben, wenn man hier reinkommt. Kommen Sie gerade in die Bank rein. Ich gehe dann hier hin. Geht nur 2 Minuten an der Stelle. Aber ich brauche nicht raus. Und jetzt gerade mal hier noch 2 Minuten hier hinein. Also, ich kenne keinen Chorschluss, der so aussieht wie hier. Ich kenne nicht viel. Aber in der Ortenau kenne ich das nicht. Ich habe jetzt hier mal nochmal Gutach, den Chorraum mitgebracht. Und Sie sehen, das ist ein sogenannter 4/5-Achtel-Schluss. Also, das sind 5 Richtungen. Erstmal die senkrechte, 1 und 2, links und rechts. Dann halb oder so ein Stück reingedreht, 3 und 4. Und dann das 5., das letzte Chorfenster. Und Sie sehen auch, der sogenannte Triumphbogen ist nicht so weit gedehnt wie hier, sondern beginnt senkrecht und dann oben der Bogen. Sie entdecken bestimmt irgendwann mal eine Kirche, die so ist wie hier. Aber ich finde, das ist das Besondere. Und ich habe gedacht, wir versammeln uns kurz auch an dieser Stelle. Natürlich wahrscheinlich die durchgehenden Bänke erstmal, weil man den Platz brauchte. Aber es ist ja so auch ein Stück wie fast blockiert, wenn man hier sitzt, nach vorne zu kommen. Also vielleicht sind beide Gefühle hier abgerufen in der Kirche. Und dann diese Weile in dem Chorraum. Und jetzt die Bildgebung auch von demselben Künstler, der nachher auch dieses Relief oberhalb des im Türsturz gemacht hat, von Herbert Lenz. Er hat auch die Farbgebung der Fenster gemacht. Und ich finde das ziemlich genial, hier die Bildlosigkeit in diesem Raum, der nach evangelischem Verständnis nicht das Allerheiligste ist. Das ist für uns theoretisch nicht heiliger als irgendein anderer Teil der Kirche. Die Kirche an sich ist auch gar nicht erstmal heilig, es ist ein Gebrauchsraum. Und doch empfinden wir das so, dass es nochmal ein besonderer Raum der Nähe Gottes, wo man zum Abendmahl Eucharistie vorkommt. Und ich finde das genial, dass in der Mitte die Fensterfarben stärker sind und in der Seite schaut man durch. Und dass in der Mitte die Farben sind und vielleicht das ist eine Anspielung auf Offenbarung Kapitel 4, Thronsaalvision, bei Gott und rund um den Thron steht da im Kapitel 4 ist ein Regenbogen wie aus Smaragd, der dann in bestimmten Farben leuchtet und da ist vielleicht der Punkt, also man weiß ja nichts drüber und das ist immer die Spekulation, sie haben vielleicht ganz andere Ideen, dass hier dort, wo man ganz nah bei Gott ist, hat man am Schluss die Bildlosigkeit und bleibt auf Gleichnisse, bestimmte Farben reduziert. Gut, das noch hier ist die evangelische Kirche in Bad Pederstal im Rechtal. Kleine Kapelle, wenn Sie mal dorthin kommen, gehen Sie ruhig mal rein. Ich habe das deswegen nicht gebracht. Schauen Sie hier Ihr Predigtpult und hier ist auch das so geriffelt. Die ist dort, glaube ich, 55 entstanden, ihre Kirche 56 fertig. Seelbach ist zur ähnlichen Zeit entstanden, die haben mittlerweile renoviert. Da gibt es das nicht mehr, da war das auch so. Irgendwie haben die gerne so geriffelt gehabt. Das ist wahrscheinlich das kunsthistorisch nichts Besonderes.
Damals. Wie bitte? War eben modern damals.
War wahrscheinlich modern und schick gewesen. Gut. Dann gehen wir, glaube ich, ein Stück vor. Ich weiß nicht, wie weit Sie vorgehen wollen. Ich habe auch ein paar Bilder dann dabei nochmal von diesem Türsturz. Also ich mache es jetzt auch, wenn ich zu schnell bin, sagen Sie es. Aber ich mache es ein bisschen zügig und vielleicht können wir uns auch dann noch beim Tee und beim Zusammensitzen ein bisschen unterhalten. So, schauen Sie, es gibt ja ein paar Stühle, man kann sich hier ein bisschen anlehnen und ich gehe dann vor Sie. Ja, Sie müssen noch ein bisschen bloß in dem Mikro sind. Und vielleicht ist das hier ein guter Platz. So, dann bin ich schnell organisiert. 6,50 Meter breit. Und 70 Zentimeter nur hoch. Und wenn man sich das ausdruckt, und ich habe ein paar dabei, die können Sie auch sich nehmen. Das reicht absolut nicht für alle, aber gerne mal ein bisschen rumgeben. Da kann man nämlich nachher spielen und auch ein bisschen mit falten. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, die hat gesagt, haben wir ja früher gar nicht so wahrgenommen, als wir hier in die Kirche gekommen sind. Und man fragt sich ja auch, warum ist das jetzt da hinten? Und da gibt es ja verschiedene Ideen. Die einen sagen, ach, das war vielleicht einfach so ein bisschen hässlicher Betontürsturz, den man da brauchte für diese Trennwand, die übrigens jetzt auch von der anderen Seite zugemauert ist, damit der Schallschutz besteht. Und leider kommen nicht mehr so viele Leute, dass man die dauernd aufmachen müsste. Aber ja, ich finde, egal warum das entstanden ist, trotzdem genial. Finden Sie mal eine zweite Kirche, die so was hat. Eigentlich ist das, finde ich, das Motiv, um durch die Tür zu gehen. Wenn Sie durch große Kathedralen gehen, ist der Türsturz oft etwas, was mit jüngstem Gericht, mit Einlass, nehmen Sie die Galluspforte an der Südseite vom Basler Münster, da geht es darum, ob Christus die klugen Jungfrauen einlässt und die anderen nicht. Also solche Motive. Aber in 6,50 Meter mit, ich glaube, wir haben ausgerechnet 4,5 Quadratmeter bei 70 Zentimeter Höhe. Wer hat das nochmal? Nächster Punkt ist, ich habe mir extra zum Beispiel Basel diese Galluspforte nochmal angeschaut. Da ist Christus wirklich in der Mitte. Hier ist er ein Stück versetzt, es reicht nicht ganz für den goldenen Schnitt. Aber er ist drauf. Und das ist das Pfiffige daran, es durchbricht an ein paar Stellen die Erwartung. Jetzt kommt das Spannende, und die Frau Hauer war ja super fleißig und hat nachgelesen und so weiter. Es ist ja noch gar nicht lange her, 56 wahrscheinlich gemacht, kurz vor der Einweihung. Man weiß nichts, warum der Herbert Lenz das so gemacht hat. Vermutet wird, dass der damalige Pfarrer, der bald gestorben ist, da vielleicht auch einen Einfluss hatte. Sie hat mit der Witwe noch korrespondiert, die sagt, ach, wahrscheinlich hat sich mein Mann, ich karikiere ein bisschen, gar nicht so ganz viel dabei gedacht. Da bin ich nicht so sicher, ob er sich nicht so ganz viel dabei gedacht hat. Denn je länger man das anschaut, auch bei einem Gottesdienst vor einigen Jahren mit ihrer Hilfe, auf umso mehr Ideen kommt man dabei. Aber, und eins finde ich noch wichtig, manchmal ist es gut, sich die Bilder wirklich von nah anzuschauen, denn im ersten Augenblick ist das alles ein bisschen spröde, finde ich. Bezeichnet wird es als Graffiti, auch bei der Bezahlung, aber Frau Hauer ist doch richtig, es ist kein echtes Graffiti, sondern das ist auf das Beton einfach draufgemalt. Und das Graffiti heißt ja einfach Kratzarbeit normalerweise, unten drunter andere Farben, und dann wird es wieder rausgekratzt. Aber auch bei der Bezahlung, die übrigens nicht ganz einfach war, und der Architekt Haas hat selber 200 D-Mark dazugegeben aus seinem Privathonorar, und dann hat nochmal der Oberkirchenrat 300 D-Mark dazugegeben, damit die 500 Euro, die das gekostet hat, und 500 Euro hat das davon D-Mark gekostet, was wahrscheinlich 55, doch noch 56 einiges Geld war. Heute würden wir sagen, im Vergleich zur Turmrenovierung bei der katholischen Brüdern und Schwestern ein Klacks. Ja, der Einzige, der richtig viel Platz hat, der Einzige, der vollständig frontal, wo auch keine Nase irgendwie versetzt ist, das ist Christus. Die Hände sind aber unterschiedlich, warum auch immer. Vielleicht ist die linke Hand mehr segnend, die rechte doch ein Stück auch zurückweisend. Vielleicht auch nach rechts irgendwie ein bisschen mehr Abstand, dann noch so eine zweite, noch ein zweites Gewächs als nach links. Ich spreche immer von der Seite von Christus aus. Da ist rechts, wenn man so bei jüngstem Gericht und solche Bilder hat, die eigentlich die gute Seite, wo die Auferstehenden rauskommen, und links, das ist die, die dann in die Hölle wandern, wenn es zum Beispiel um ein jüngstes Gericht ging. So, jetzt bin ich zu schnell? Sie sagen es. Jetzt ist der Vorschlag, wir gehen einfach nach unserer Leserichtung von links nach rechts und fangen da an. Links von Christus finden Sie dreimal drei Gruppen mit je vier Leuten. Nein, werden Sie sagen, Sie haben doch einen übersehen, Herr Kopf. Genau, da ist noch ein halber, haben Sie ihn schon gesehen? Ja, genau. Irgendwie ganz schön keck, ne? Versteckt er einfach hinter dem Schweif vom zweiten Pferd noch so einen halben Kopf. Kann man jetzt auch nicht so richtig sehen, ob das Mann, Frau ist. Aber egal, es sind erstmal im Prinzip vielleicht 12. Ah, 12 Jünger würden wir sagen, aber so ganz wie Jünger sehen die jetzt nicht aus. Und jetzt geht's los und man kann sich drüber nachdenken, was da los ist. Da kommt einer auf ein Pferd, das wohl, wenn ich das richtig gelernt habe, von Pferdespezialisten von den Ohren her, so ein bisschen in H8-Stellung ist, reitet da an. Und was macht jetzt die vierte Figur von links, die Frau mit ihrer Hand? Lädt sie den, der ganz außen ist, irgendwie ein? Weist sie ab? Die zweite Person hätte ich jetzt auch mal als Frau bezeichnet. Ob die jetzt auch sich mit diesem Mann ganz außen beschäftigt. Also irgendwie beschäftigt man sich mit dem, der ganz am Rande steht hier, wäre mal die These. Und wir haben hier ein Pferd. Suchen Sie jetzt mal andere Kirchen, wo ein Pferd drauf ist, außer es ist der St. Martin, außer es ist der St. Georg, fallen mir nicht ganz so viele Pferde ein. Aber in einer Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg, Pferd. Gut, gehen wir aufs nächste Bild. Das ist jetzt hier bei der Kopie ein bisschen abgeschnitten, sogar einiges da ein bisschen abgeschnitten, sodass der Kopf da hinten hinter dem Schweif fehlt. Ja, was macht der mit seinem Stock? Haben dem Herbert Lenz die 70 Zentimeter, die er nur hatte, jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht?
Hier bitte. Nicht ausgereicht.
Alles nicht ausgereicht? Oder setzt er einfach unsere Fantasie frei und sagt, da unten, was könnte das da sein? Pferd, St. Martin, das passt jetzt eigentlich gar nicht so ab. Beim St. Georg, alle Bilder, wenn man schnell mal eine Google-Suche macht, da geht es nach vorne, der böse Drachen. Hier geht es nach hinten. Was macht die Frau, die ganz rechts von dieser Vierergruppe steht, zu diesem Mann? Kommt der Mann aus dem Krieg zurück? Legt sie den Mann ein, in eine Beziehung hinein? Öffnet sie irgendwie das Tuch? Das ist ja alles nur angedeutet, fast im schnellen Strich. Deswegen passt vielleicht Graffiti, weil das Graffiti muss schnell gemacht werden, bevor der Putz trocknet. Also, was macht sie? Und was macht der Mann, den wir ganz unten sehen? Ist das fast so irgendetwas wie ein Soldat?
Sieht aus wie Stahlhelm, gell?
Stahlhelm? Und was haben die Leute dabei gedacht, die nach dem Krieg aus Pommern, aus Ostpreußen geflohen sind? Ich weiß nicht, ob die noch ein Pferd hatten, um zumindest am Anfang ihre Sachen ziehen zu lassen. Manchmal. Ja.
Und auch was weggenommen gehört haben. Ja, gar nichts mehr. Und weggenommen, hat gesagt. Die Pferde sind weggenommen. Eigentlich sind bloß einkassiert.
Und wenn die noch einen Leiterwagen hatten, waren sie vielleicht froh. Genau. Und wenn sie den durchziehen konnten, waren sie froh. Also eine Idee, aber es gibt nichts Geschriebenes. Und wissen Sie, das erschüttert mich. Und deswegen finde ich toll, was Sie machen, Herr Schoch, dass Sie aufschreiben. Denn es ist ja erschütternd, dass auch in anderen Kirchen vieles, keiner weiß, warum das so dargestellt ist. Ja, Kindermord Bethlehem. Auch mal ein Versuch. Wir lassen es einfach mal und vielleicht entdecken Sie neue Sachen. Und die Kirche ist ja jetzt auch ab morgen, richtig? Ja. Zeitumstellung. Dann wieder offen und dann kann man ja auch mal reingehen und sich das anschauen. Auf alle Fälle ist dieses Pferd, auch der Schweif, ist in einer Stellung, dass ich gelernt habe, dass der hängt nicht einfach runter, sondern dieses Pferd ist in Spannung, im Elan und Kraft drin. Ich hoffe, ich sage das richtig. Die dritte Vierergruppe. Der ganz links.
Sieht die Pointe nur so.
Ja, das, Sie können ja gerne auch zeigen. Nee. Ja. Nee, machen Sie. Der ganz linke ist in so einer melancholischen, also es gibt so ausdrücklich so eine melancholische Haltung, auch die Melancholia von Dürer, 1500 irgendwann. Der schaut sich das alles an. Die anderen sind hingewandt zu Christus, aber ein großer Abstand. Kommen die zu ihm in freundlicher, in feindlicher Absicht? Wissen Sie, eigentlich könnte man denken, wenn man jetzt das Mittelteil rausfaltet und was anderes reinmalt, könnte man das Mittelteil statt dem wahrscheinlich Auferweckten, aber er hat keine Wundmale, statt dem Auferweckten Christus eine Kreuzigungsszene einsetzen.
die drei an römische Soldaten erinnert. Ja. Also gerade hier in der Mitte mit seinem, das sieht ja aus wie so ein römischer Helm. Mhm.
Ja, ich habe nachgeguckt, also dieses Mittelteil da, das gab es irgendwie in vielen Zeiten und ich glaube, es ist schwierig, das irgendwie festzunageln und zu sagen, genau diese Zeit wollte er darstellen.
Ja, bei den Preußen gab es das auch in so. Ja, nee, das ist wirklich schwierig.
Andere haben nach dem Krieg, also wenn man Otto Dix reingeht ins Rathaus von Singen, der hat im Rathaussaal, nicht in der Kirche, ein Bild gemalt über Frieden und so weiter, da ist auch Panzer drin und so weiter. Herbert Lenz hat nichts mit Panzer oder mit Waffen des Zweiten Weltkriegs gemalt, aber vielleicht deutet er indirekt, zeitlos Dinge an, die Fliehende heute auch wieder irgendwie sehen. Links von Christus, da hat jemand ein Schaf im Arm. Hinten dran ein Hirtenstab. Ganz dünn gemalt, der Mann. Dann, es geht ja so ein bisschen durcheinander, plötzlich jemand mit einem Art Barett, das könnte ein Theologe sein, aber gibt auch andere, die einen Barett tragen. Und dann zum ersten Mal ein Kind. Da drüben sind nur Erwachsene, die übrigens auch relativ schmallippig sind. Da ist da drüben ein bisschen mehr Fülle auf der Seite, auch wenn sich das in einem kleineren Raum konzentriert. So, wenn wir die haben, finde ich, könnten wir in die Mitte fast eine Krippendarstellung machen. Mhm. Hätten wir Krippe, Kreuzigung, Auferstehung. Mhm. Wir sehen auch schön, wie das Ganze gemalt ist. Und wer zufällig Fernand Léger kennt, den Künstler Léger geschrieben, der hat auch so Glieder, so wie ein bisschen mechanische Teile gemalt. Und das sehen wir jetzt hier auch mal, dass das so irgendwie so ein bisschen angedeutet ist. Er hat es irgendwie schnell hingeworfen. Hier unten drunter haben wir so eine Netzstruktur. Sind das Jünger, die berufen werden vom Netz weg? Alles ein bisschen schwierig, nicht so ganz klar. Aber wir können nicht sagen, das ist jetzt, wie der Herr Schochte sagen konnte, der und der und der Heilige, sondern wir haben es hier ein bisschen offener. Und heißt das, der eine hier, den wir wahrscheinlich frontal haben, ich nehme nicht an, dass es eine Rückansicht ist, aber so ganz sicher ist man nicht, wird der gerufen vom Netz weg, ist seine eine Hand offen, um etwas anzupacken und zu tun. So, und den, der ganz am Rande steht, der Zwölfte, der ist ein bisschen angeschnitten. Genau. Und vielleicht ist sein einer Arm in einer Schlinge, sein Kopf vielleicht verbunden oder eine Augenbinde, so genau sieht man das nicht. Haben die den auch ein bisschen vergessen? In der Gruppe, die man vielleicht hier ein bisschen positiver sieht, aber haben die auch Leute, die ein bisschen weiter außen stehen? Aber er hat so ein bisschen... neigt er doch dahin. Wenn man jetzt Folgendes machen würde, wenn Sie in Ihren Streifen falten das so, dass Sie Jesus nicht mehr sehen. Können Sie auch nachher noch am Tisch machen. Und wie ist es dann? Das beantworten Sie dann selber. Hat er nur, dadurch muss Jesus ziemlich auf die Erde kommen. Durch die Hintergrundlinie, das Absenken der Horizontlinie, die links relativ viel höher verläuft, hier rechts verläuft sie sich ganz fast, da ist fast nur noch wie ein Vorstrich, so auf der halben Höhe ungefähr eine Linie zu sehen. Also ist Christus schon sehr auf der Erde angekommen, aber geschickt gemacht, trotzdem ein Stück abgehoben, da der Freiraum da ist. Was geschieht mit diesem Kunstwerk, wenn Sie jetzt vielleicht in Schenkenzell-Schildach wohnen, ab morgen alleine hier reinkommen? Denn Kirchen, die offen sind, vielleicht in der katholischen Kirche kommen noch mehr Leute rein, da ist man vielleicht nicht immer allein. Ich glaube, hier hat man eher seine Ruhe, wenn man reinkommt. Was wird hier mit diesem Kunstwerk? Werde ich mich vielleicht hier hinstellen, vielleicht drei Bänke vorher, und vorstellen, Christus spricht mir den Segen zu. Er segne dich und behüte dich. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Er hebt sein Angesicht auf dir und schenkt dir Frieden. Oder was sagt mir, wenn ich hier reinkomme, dieser Christus? Dass Gottes Freundlichkeit sich spiegeln wird in deinem Gesicht und er einem ein zufriedenes, ruhiges Herz geben wird? Was geschieht, wenn ich hier hineingehe, vielleicht dort ungefähr, wo das Mikro steht, und hineinschaue in dieses Halbrund, das zum Teil die Gebäude von Schenkenzell mich sehen lässt und ich weiß vielleicht, ach, da unten bin ich oder da unten ist dieses und jenes und da hinten der Wald und dann die Scheiben sind, die ganz farblich stärker sind. Also was geschieht, wenn ich alleine hier reinkomme? Wir Evangelischen müssen das erst lernen. Sie Katholische wissen, ich bekreuzige mich, ich verehre Christus, der in der gewandelten Hostie anwesend ist. Ja. Und die letzte Frage, warum sind die Geschichten vergessen? Ich weiß es nicht.
Der Herr Schoch kann ja nicht überall sein.
Ja, aber es gab ja früher auch Leute, die, wenn man sieht, was für einen Briefwechsel die haben, um das zu finanzieren, wie wichtig ihnen das war, wie wichtig den 200 Leuten das war. Hausach, 150 Leute haben die evangelische Kirche 1904 gebaut. Also, denen war das wichtig. Wie schön, auch dieses Holz, auch wenn es einfach ist, das Holz jetzt nochmal hier anders gefasst in diesem kleinen Chorraum ist. Wie einladend das ist, wie schön das hier ist an Weihnachten, wenn da noch der Christbaum drin steht. Also das bedeutet den Menschen was. Ich glaube, dass Kunst zu verstehen harte Arbeit ist. Nicht harte Arbeit, aber man braucht Zeit. Man muss sich dem stellen. Man muss, vorhin habe ich ja Geld bekommen, in der katholischen Kirche haben wir immer einen Anschiss gekriegt, wenn man sich umgedreht hat und geguckt hat, wer hinten so einen sitzt. Ja? Hier muss man ein Lob kriegen, wenn man sich umdreht und sich das anschaut. Ja, ich dachte, soweit. Aber vielleicht haben Sie noch ein paar Ideen oder Fragen. Das ist halt wirklich ein Schweizgalopp. Es gibt ja hier eine schöne Zusammenfassung, die Sie zusammengerafft haben. Lobenswerterweise auf kurzen Raum. Aus unserer gemeinsamen Großen, ja. Und das ist ja auch entstanden durch viele weitere Beiträge.
Also wir lieben unsere Kirche sehr.
Ja. Was lieben Sie besonders, können Sie so
die
sagen?
Kirche, einfach, dass es die überhaupt noch gibt, weil die nicht weiter zugemacht werden.
Also was ja ist, das wissen Sie alle, sie ist auf Rot gesetzt, wie die evangelische Kirche in Hausach auch und so weiter. Das heißt, für Baumaßnahmen kann die Landeskirche jetzt nicht mehr zahlen. Das heißt ja nicht, dass die Landeskirche sagt, reißt die ab.
Nein, nicht abreißen, anders. Also, dass das ein Wurf reinkommt.
Oder das, oder so. Ja. Ja, schön, dass Sie das lieben. Und das ist ja auch die Idee, dass sie offen ist. Und ich wüsste ja auch gerne, es dort hat noch kein Pilger übernachtet. Aber wie ist es, wenn man hier in der Kirche übernachtet? Wie spricht dann nochmal die Kirche dazu? Und sagen Sie doch Ihre Verwandtschaft und so weiter, natürlich könnt ihr auch bei uns zu Hause übernachten, aber ihr könnt auch, wenn ihr das Kinzigtal wandert, und ich finde es eine tolle Etappe, dann hoch nach St. Roman auf dem Kinzigtäler Jakobusweg und vorher hier in dieser Kirche übernachten. Und deswegen wird sie im Sommer dann aufgemacht. Ja? Aber dann hat man einen Schlafsack dabei. Ja? Was wird daraus? Ich glaube, es kommt darauf an, das immer weiter zu erzählen. Soweit mal.
So
viele, ich habe die 20 Minuten, glaube ich, auch
bedanken beim Herrn Pfarrer Kumpf, beim Herrn Schoch für die sehr interessanten Ausführungen. Vielen Dank, dass Sie Zeit und Mühe mit diesen beiden Kirchen verbracht haben und uns das so interessant vorgetragen haben. Bei Ihnen der theologische Hintergrund und der künstlerische Aspekt sehr interessant. Beim Herrn Schoch diese ganze bauliche und geschichtliche Hintergrund. Also ich glaube, es hat halt jeder was mitnehmen können. Vielleicht können wir das mal wiederholen. Dann war das sehr. Wir wollen jetzt im Anschluss, im Nebenraum, einfach noch ein bisschen ins Gespräch miteinander kommen. Es gibt bestimmt genügend Fragen. Und lassen Sie sich darauf ein, Sie sind herzlich eingeladen. Und jetzt möchte ich gern den zwei Herren noch ein Schlückchen, zwei
Vielen
Schlückchen
Dank, zukommen lassen. Vielen Dank, so was Großes.
Vielen Dank.
Super. Wow. So edler Wein. Vielen Dank.
Vielen Dank. Stellvertretend an Sie.
Ja.
Danke
für
alle.
Ja.
Noch ein ganz kleiner Werbeblock. Wir haben verschiedene Flyer für Kirchenradwege. Einen von der Kinzig. Wir sind bis nach Fischerbach gekommen. Das ist hier. Leider haben wir Ihre Kirche nicht reingemacht hier. St. Ulrich ist drin. Ganz kurz, immer nur eine Spalte, weil wir nicht mit diesen tollen Sache gerechnet haben, dass sie geöffnet wird. Das ist vom Europapark bis Kiel-Straßburg durch das Ried. Das ist ein Filetstück Hanauer Land, Chorturmkirchen. Chorturmkirchen heißt, der Turm ist über dem Altar, über dem Chorraum. Und irgendwie haben wir nur noch wenige von der Mosel-Mecklentour, wo der Bollenhut zu Hause ist. Nehmen Sie das gerne mit, erzählen Sie das auch weiter. Auch das braucht die persönlichen Botschafterinnen und Botschafter. Diese Flyer stehen noch komplett unter evangelischer Kirchenbezirk Ortenau im Netz. Ich lege das da drüben irgendwo gleich hin. Und Sie sind, glaube ich, auch zum Teil schon hier. Oder alle hier. Chorturmkirche. Chorturmkirche. Und das ist zum Beispiel auch so in Guttach, in Hornberg, Hausach, Dorfkirche war eine Chorturmkirche. Und dann haben sie einen großen Chor gebaut. Auch übrigens 1515. Das ist die Jahreszahl, spielt ja hier auch eine Rolle.
Ja.
Und dann musste der Turm zur Seite weichen, weil da nicht mehr genug Platz war für einen großen gotischen Hochaltar. Und das Hanauer Land ist die Stelle in Deutschland, wo es am meisten Chorturmkirchen gibt. Also zwischen Appenweier und Straßburg und danach noch wunderschöne kleine Kirchen. Zum Teil. Ja.